Herzlich willkommen zur 28. Folge von Current Affairs. Heute spricht Julia Kirschbaum mit Professor Dr. Katrin Temm über ihren Werdegang und über den Fachbereich der Technikdidaktik.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Current Affairs. Mein Name ist Julia und heute begrüßen wir Professor Dr. Katrin Temm vom Fachbereich der Technikdidaktik bei uns. Vielen lieben Dank, dass du dich nochmal bereit erklärt hast, Katrin. Schön, dass du da bist.
Sehr gerne. Hallo Julia.
Wir starten wieder am Anfang mit ein paar Entweder-Oder-Fragen, so als Warm-up. Kennst du ja theoretisch schon. Einfach spontan antworten und wenn du noch was ergänzen möchtest, natürlich immer gerne.
Okay.
Bist du bereit?
Ja.
Okay. Vorlesung oder Seminar?
Seminar.
Kleine Lerngruppe oder großer Hörsaal?
Kleine Lerngruppe.
Kreidetafel oder Tablet?
Kreide und am besten nasse Kreide. Ich schreibe so gerne mit nasser Kreide.
Neue Lernmethoden entwickeln oder bestehende verbessern?
Oh, und ich muss mich jetzt entscheiden, ja?
Ja.
Bestehende verbessern.
Selber tüfteln oder andere fürs Tüfteln begeistern?
Selber tüfteln.
Projektarbeit oder Klausur?
Projektarbeit.
Buch oder Podcast?
Oh, jetzt muss ich Podcast sagen, ne? Beides hat, nein, kann ich gar nicht sagen, weil abends im Bett möchte ich ein Buch. Kein Podcast und auf der Autofahrt möchte ich im Podcast kein Buch. Nee, da kann ich mich jetzt wirklich nicht entscheiden. Das hängt von der. Also, wenn du jetzt gefragt hättest, abends im Bett, hätte ich gesagt, ein Buch.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Und süß oder herzhaft?
Süß.
Was ist dein Lieblingsdessert?
Eis. Jegliches Eis. Am liebsten irgendwie so Joghurt-Eis oder so, ja.
Jetzt kennen wir ja schon ein paar Vorlieben von dir. Schauen wir doch einmal drauf, wie dein Weg eigentlich begonnen hat. Heute beschäftigst du dich mit der Technikdidaktik, angefangen hat es aber bei dir mit dem Elektrotechnikstudium. Magst du uns einmal davon erzählen, wie bist du eigentlich zur Elektrotechnik damals gekommen?
Ja, das erzähle ich total gerne, weil insbesondere, wenn heute mich Schüler und Schülerinnen fragen, wie es dazu kam, dann erkläre ich denen, wir hatten damals ein Buch. Ein Buch, in dem waren alle Ausbildungsgänge und in dem waren alle Studiengänge zusammengefasst. Und jetzt kann man das im Podcast nicht sehen, sonst zeige ich immer, das Buch ist so groß, das ist ungefähr, das war nicht dicker als eine Hochkant-Streichholzschachtel. Und das ist schon übertrieben. Also es war gar nicht so ein dickes Buch. Und das war super sortiert. Da stand nämlich zu jedem Beruf, zu dem man entweder durch Studium oder Ausbildung kam, stand oben drüber, welche Schulfächer in diesem Beruf oder in diesem Studiengang oder Ausbildungsgang am meisten vertreten sind. Und da bin ich ganz stur vorgegangen, weil ich wusste, ich habe großen Spaß an Mathe und Physik, das hatte ich als Leistungskurs, und ich habe auch Spaß an Chemie. Ich habe also in einem Studiengang gesucht, der viel Mathe, viel Physik und ein bisschen Chemie hat. Und das war Elektrotechnik. Ich bin also sehr, sehr pragmatisch vorgegangen. Das Interessante ist, mein Bruder hat auch Elektrotechnik studiert, 2 Jahre vor mir. Und alle denken immer, ich habe das studiert, weil er studiert hat. In Wirklichkeit war es andersrum. Weil tatsächlich drei Jahre vor dem Abi schon, dass ich das machen wollen würde. Da hatte er noch gar keine Idee, was er machen sollte. Und als er von mir die Idee gehört hat, hat er gedacht, ach ja, das könnte ich ja auch machen. Also es war nicht so, wie es nach außen aussieht, obwohl er älter ist. So, da kam ich also erstmal auf das Fach Elektrotechnik. Und da sagte mir überhaupt gar nichts. Dann bin ich zum Arbeitsamt gegangen, habe mir einen Termin gemacht mit dem Ziel, mehr über Elektrotechnik zu erfahren. Und da hat mir damals, ich meine, das ist jetzt auch schon, muss man bedenken, ich nehme ein bisschen in Schutz, das ist jetzt ja auch schon 40 Jahre her. Da hat mir der nette Herr vom Arbeitsamt gesagt, ach, für Frauen gibt es doch so viel schöne andere Berufe. Wie wäre es denn vielleicht mit Biotechnik? Und ich hatte seit der 9. Klasse kein Bio mehr. Ich hatte alle anderen MINT-Fächer, aber kein Bio mehr. Ja, habe ich gedacht, Dankeschön. Und dann bin ich mit Freunden zusammen, wir sind eine Freundesgruppe, zum Tag der offenen Tür gegangen, habe mir angeguckt, was Elektrotechnik. Ich weiß, wir waren auch abends mal in einem Vortrag im Arbeitsamt, wo ein Elektroingenieur vortrug. Und da habe ich gedacht, okay, das hört sich gut an. Und wenn da viel Mathe, viel Physik und Chemie drin ist, dann mache ich das gerne. Ja. Und so bin ich dazu gekommen. Also nicht, dass ich gesagt habe, das Fach interessiert mich, sondern weil ich mir darunter gar nichts vorstellen konnte, tatsächlich. Und das Spannende ist, ich konnte mir auch zu Beginn des Studiums überhaupt nicht vorstellen, was ich später machen würde. Ich konnte mir nur mehr vorstellen, wie ich mich vertiefen würde. Ich habe immer gesagt, als ich anfing, ich werde mich in Nachrichtentechnik vertiefen. Keine Ahnung, warum, das fand ich irgendwie faszinierend. Wahrscheinlich, weil es mit Kommunikation zusammenhing. Und als ich dann irgendwann, wir hatten im 4. Semester dann alles, was man später vertiefen konnte als Grundlagenfächer. Und da hatte ich dann Nachrichtentechnik und habe gedacht, och nö. Und wir hatten Energietechnik. Und da habe ich gemerkt, ja, das ist mein Ding, das interessiert mich. Und da insbesondere die Hochspannungstechnik. Ich kann auch ausführlicher erzählen, wie ich zur Hochspannungstechnik gekommen bin. Nämlich bevor ich die Vorlesung überhaupt wählen konnte, hatten wir, das muss nach dem, ich weiß nicht nach welchem Semester. Auf jeden Fall, wir hatten mal eine Woche ganz frei. Und in der Woche bin ich nach München gefahren mit einer Freundin zusammen. Die hatte da eine medizinische Fortbildung und ich konnte auf jeden Fall in ihrem Hotelzimmer mit übernachten und eine ganze Woche in München. Und das habe ich die ganze Woche in München gemacht. Ich war die ganze Woche im Deutschen Museum, ganz alleine. Und das war so eine schöne Woche. Immer wenn ich jetzt mit meinen Kindern ins Museum gehe, denke ich, ach, was würde ich noch mal gerne allein durch ein Museum gehen, ein technisches Museum in meinem Tempo. So, und jeden Nachmittag war ich dort in der Hochspannungstechnik-Vorführung. Weil die so spannend ist. Die gibt es tatsächlich immer noch, also wie damals vor so vielen Jahren. Und da werden halt alles, was man halt mit Feuerblitz und Funk gezeigt in der Hochspannungstechnik, das fand ich total faszinierend. Und ich kam davon zurück, das Semester fing an und ich wurde angerufen, ob ich nicht Hiwi werden wollte am Lehrstuhl für Hochspannungstechnik. Weil die machten damals die Grundlagen Elektrotechnik-Klausur und die hatte ich ganz gut geschrieben und dann haben sie mich halt gefragt. Und ich natürlich sofort, ja, das möchte ich gerne. Genau. Und so war ich da erstmal als SHK, habe dann auch da meine Studiendiplomarbeit geschrieben und auch in der Forschung dort angefangen und immer wieder dann selber am Tag der offenen Tür Feuerblitz und Funke machen dürfen, was ich dann auch immer sehr gerne gemacht habe. Und genau, so bin ich dann zur Hochspannungstechnik gekommen.
Aber dann war der Weg ja eigentlich, wenn du schon als SHK angefangen hast in dem Bereich, war ja schon klar, dass du da auch promovieren möchtest oder wie kam?
Nee, gar nicht tatsächlich. Gar nicht. Ich weiß noch, als mein Chef mich, also bei dem ich dann, der Professor, bei dem ich die Masterarbeit geschrieben hat, als er mich dann zu Beginn der Master oder im ersten Drittel der Masterarbeit gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte, habe ich gesagt, nee. Also habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Rückblickend habe ich auch schon überlegt, warum habe ich eigentlich nicht drüber nachgedacht. Ich hatte ja schon beobachtet, dass andere Leute auch da als studentische Mitarbeiter arbeiten und dann, wenn sie eben Studiendiplom weiterschreiben, dass sie dann auch da mal zur Promotion eingestellt werden. Aber ich bin nie drauf gekommen, dass das was mit mir zu tun haben könnte. Und da glaube ich tatsächlich, mir fehlte ein Vorbild. Es waren dort alles Männer. Und das war nicht bewusst, aber irgendwie war das für mich, war ich nicht drauf gekommen. Und als er mich fragte, musste ich auch erstmal, war ich erst ein bisschen schockiert, weil ich gedacht habe, das kann ich gar nicht, weil man vergleicht sich ja dann sofort mit denjenigen, die jetzt gerade dann mit ihrer Promotion fertig werden. Also die 4 oder 5 Jahre weiter sind. Die also schon genau ihr Thema durchdrungen haben und allem. Und man ist ja ganz am Anfang, hat gerade mal seine Diplomarbeit und denkt, ich verstehe ja gar nichts und ich soll promovieren. Naja, und dann, jetzt muss ich überlegen, wer hat mich damals beraten? Ich glaube tatsächlich, es waren auch meine Eltern. Die gesagt hat, Moment, der würde dich das ja nicht fragen, wenn er dir das nicht zutraut. Und das war so ein Satz, wo ich gedacht habe, okay, so ein bisschen, ich habe aber wirklich angefangen, so ein bisschen mit dem, so, dann ist er selber schuld. Also ne, er kennt mich ja, er weiß das ja und dann probieren wir das mal. Und ich habe auch nie, wenn ich gefragt wurde, wo ich denn arbeite, habe ich immer gesagt, an der Uni. Und ich habe nie gesagt, ich promoviere an der Uni. Weil ich das bis zum Schluss irgendwie gar nicht so realisiert habe, dass ich das tun werde. Ich habe nicht bewusst gesagt, ich schaffe das nicht oder so, sondern einfach, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja, und nach 4 Jahren sagte dann eben mein Vorgesetzter, jetzt sollte ich langsam mal Inhaltsverzeichnis und ja, da hatte ich genug und habe ich zusammengeschrieben und wups, war ich promoviert, ja.
Was war jetzt genau dein Thema von deiner Promotion? Also welcher Bereich jetzt direkt?
Ich weiß den Titel tatsächlich nicht auswendig, aber es ging um Alterung von Isolierstoffen.
Ja.
Und zwar altern die, es gibt Isolierstoffe, die bilden Spalte innen drin und die sind besonders gefährlich, weil da drin habe ich sehr hohe Feldstärke und kombiniert damit, dass Luft nicht so ein guter Isolator ist wie das umgebende Material. Also es war Kunststoff, habe ich untersucht und Glimmer-Epoxidharz und noch ein drittes Material, was ich gerade nicht komme. So, und man sieht von außen ja nicht, dass da ein Spalt drin ist. Und man kann auch, was weiß ich, vergrabene Kabel oder auch in elektrischen Maschinen, in großen rotierenden elektrischen Maschinen, kann man nicht anfangen mit Ultraschall oder so, dass sich das angucken. Und da habe ich eine Messmethode entwickelt. Und da ging es insbesondere darum zu gucken, was sind parallele Entladungen? Ist ja ein Podcast für Elektrotechnik, ne? Dann kann ich auch was Elektrotechnisches sagen. Okay, weil das Problem ist, von außen messen kann man eigentlich nur die Ladung. Also da entstehen in diesem Spalt durch die Feldstärke, kleine Elektronenlawinen. Und nach außen kann ich aber eigentlich nur messen die Ladung dieser Lawine. Wenn ich so einen kugelförmigen Hohlraum, das hatte mein Vorgänger, der hatte darüber geforscht, quasi kugelförmige Hohlräume und das dann simuliert, was da drin genau passiert, um zu schauen, wie hoch sind die schädigenden Energien. Im kugelförmigen Hohlraum ist immer eine Entladung nach der anderen. Und in der spaltförmigen, und das war dann meine Aufgabe zu schauen, im spaltförmigen, wie kann ich denn unterscheiden von außen, ob jetzt gerade parallel in den Spalten was passiert? Dann ist ja die Gesamtladung nicht ganz so schlimm, weil sie teilt sich auf 2 Stellen auf. Das heißt, die Dichte, Energiedichte, die jetzt quasi dieses Material schädigen könnte, ist gar nicht so hoch. Oder ist das wirklich eine heftige Entladung in diesem Spalt? Und das zu unterscheiden über das Entladungsmuster, das habe ich quasi in meiner Forschung gemacht. simuliert eben, was passiert. Und das Schöne war tatsächlich, dass ich einzelne Prüfkörper hatte. Ich würde sagen, Zufall, so in diesen Forschung schon mal Zufälle gibt. Ne? Ich habe eine Probe gehabt, da habe ich bei der Messung gesehen, das ist ja verrückt, das sieht aus, als wären da genau in dem Spalt zwei aktive Stellen. Ich konnte die von außen im Muster unterscheiden. Und da habe ich den aufgemacht, diesen Probekörper, und geguckt, das war tatsächlich Schädigung genau an zwei Punkten. Also aus irgendeinem Grund hat es genau immer da gezündet. Das sind, Mikrofeldstärken, die da anders sind, und dann geht's immer an einer Stelle. Das konnte man da sehr schön nachweisen. So, und jetzt ging's darum, wie kann ich die Messung von außen sehen? Handelt es sich um schwerpunktmäßig parallele Entladungen oder sind es schädigendere Einzelentladungen? Und diese Messung, genau, da habe ich mich beschäftigt, das zu simulieren, um zu verstehen, was passiert überhaupt da genau und wie kann man es in der Messung von außen, wie kann man in der Messung von außen quasi ins Material reinschauen?
Wenn du jetzt so an deine Promotionszeit zurückdenkst, gibt es da so besonders schöne Erinnerungen, wo du sagst, oder so einen Moment, wo du gesagt hast, oh ja, das, da denkst du heute noch mit Freude dran zurück, oder?
Ich glaube, das war tatsächlich die erste, also ich habe auch sehr breitbandig gemessen, um zu gucken, passiert da wirklich was nahezu parallel im Spalt? Und da hatten wir einen Versuchsaufbau, wo man das sehr auflösen konnte. Und als ich das erste Mal mit diesem Versuchsaufbau wirklich Nanosekunden aufgelöst sah, zwei Entladungen, die unabhängig voneinander waren, zeitlich aufgelöst, und wirklich gesehen habe, genau das passiert tatsächlich in dem Spalt über diese Messung. Das war so ein richtiges, da weiß ich noch, da bin ich mit Strahlen nach Hause gekommen. Ich kann mich deshalb so genau dran erinnern, weil vorher war ein Monat passiert. Da hatte ich nach einem Monat gemerkt, dass die Messungen, die ich gemacht hatte, dass das alles nur Störungen waren. Dass überhaupt nichts mit dem Prüfkörper zu tun hatte, sondern es waren Störungen gewesen. Und ich hatte, wer weiß was, schon rein oder angefangen rein zu interpretieren. Und nach einem Monat gemerkt, ich kann alles wegschmeißen. Ich hatte da irgendwie eine Erdung, war nicht sauber ausgeführt. Und deshalb waren das, ja, Schrottsignale. So. Und das war eine Zeit, wo ich sowieso überlegt hatte, wird das mit mir und der Promotion was? Ich weiß es nicht. Und wenn dann so ein Rückschlag kommt, dass so ein Monat Arbeit im Labor wirklich umsonst waren, und man hat ja tatsächlich auch während der Promotion noch genug anderes zu tun. Ne? Das heißt, wenn man mal wirklich so Zeit hat, einen Monat im Labor zu sein, ist es wertvolle Zeit. Und wenn der für umsonst war, dann ist man schon sehr deprimiert. Und ich war sowieso ein bisschen, dass ich dann auch überlegt habe, ist wirklich Promotion was für mich? Und hatte Stellenausschreibungen gesehen. Und hatte unter anderem, weiß ich noch genau, die Stadtwerke Hagen hatten ausgeschrieben. Und dann, bei uns wurde sehr viel aber abrupttisch diskutiert, und wo ich halt gesagt habe, ich überlege mal, ob ich mich nicht da bewerbe, vielleicht ist das eher was für mich. Und der Forschung ist schon deprimierend, weil sowas passiert ja öfter. Das ist ja kein einmaliges Erlebnis. Man macht immer so zwei Schritte vor und dann doch aus einen zurück und dann wieder zwei Schritte. Und das ist schon, man muss schon ein bisschen Frustrationstoleranz, finde ich, mitbringen. Also hatte ich das überlegt. Ich hatte aber Werbung noch nicht rausgeschickt, und dann passierte dies, dass ich meine ersten am Oszilloskop aufgelösten parallelen Entladungen sah. Und kam, wie gesagt, ich habe gerade zu Hause über viel erzählt, ich kam also freudestrahlend nach Hause, und wenn ich mich freue, dann hört das ganze Haus. Und er sagt, boah, wisst ihr, was ich heute, und da kam mir mein Bruder im Treppenhaus entgegen und sagt, und weißt du was, das Gefühl, was du jetzt hast, das wirst du bei den Stadtwerken nie haben. Und da habe ich gedacht, ja, hat er recht. Da hätte ich wahrscheinlich einen viel geregelten Arbeitstag, nicht so viel Frust durch etwas, wo ich nicht genau weiß, was passiert, aber auch nie dieses Erfolgserlebnis, ne, dass man denkt, jawohl. Ja. Also da kann ich mich noch sehr bewusst dran erinnern. Das war, ich würde sagen, im zweiten Promotionsjahr, würde ich jetzt sagen. Ja, ungefähr. Genau, ja, und dann, ich meine, der größte Moment war tatsächlich, als ich die erste Version meiner Arbeit abgegeben habe. Das weiß ich auch genau, es war der 23. Dezember. Da habe ich dann meinem damaligen Betreuer, also noch nicht an den Professor abgegeben, sondern der damals meine Diplomarbeit betreut hat, der, muss ich sagen, war auch die ganze Zeit über auch für mich ein Mentor in vielen Dingen. Und dem hatte ich es zuerst geschickt und hat gesagt, vor Weihnachten würde ich ihm eine Version schicken. Und ich kann mich noch genau an diesen Moment erinnern, dass ich diese in den Briefkasten geworfen habe, um ihm die zu schicken, wo ich gedacht habe, ja, jetzt bist du erstmal den großen Schritt weiter. Ja, also das waren so zwei besondere Momente, ja.
Ja, glaube ich, dass das mit dann die schönste Erinnerung erstmal mit ist, wenn diese erste Version dann...
Ja.
Einfach diese Last ist schon weg.
So, ja, genau. Zumal man ja lange, lange darauf hinarbeitet, ne? Und auch zwischendurch immer wieder denkt, wird das was? Wird das wirklich eine runde Sache?
Ja, das ist aber so ein Riesenmeilenstein, so kurz vorm...
Ja. Ja, ja. Und das Spannende auch während des Schreibprozesses, das sage ich auch meinen Leuten immer, weil schon mal sagt man ja, warum machen wir eigentlich keine kumulativen Promotionen bei uns? Und ich muss sagen, dass mir im Zusammenschreiben mehrere Sachen klar geworden sind, die ich während der Jahre nicht gemerkt habe. Die ich erst dadurch, dass ich es zusammenfassend aufschreiben muss, wo ich gesehen habe, Mensch, aus dem und dem Grund ist das so. Das habe ich damals, weil man arbeitet ja chronologisch während, natürlich, ne, Schritt für Schritt. Und erst in dem Moment, wo man das dann in einen Guss bringt, werden einem Dinge klar. Irgendwie Katharina Rolfing hat mal gesagt, das ist der klärende Prozess des Schreibens oder so. Und ich gedacht habe, ja, genau das ist es. Um es auf den Punkt zu bringen, wird einem selber was klar. Und das ist, ja.
Andere Frage, so als wissenschaftlicher Mitarbeiter während der Promotion, du hast selber gerade so schön gesagt, man ist ja nicht nur am Forschen und die Promotion am Vorantreiben.
Ja.
Man ist, also es ist ja auch so, dass man nicht mehr im Hörsaal sitzt, sondern plötzlich steht man auch vorne und hält die Lehrveranstaltung. Ja. Wie war das denn für dich? So der erste Moment, wo du dann so vorne standst.
Ein Albtraum. Wirklich ein Albtraum. Das war Grundlagen Elektrotechnik. Ich hat mir mein Vorgänger gesagt, dass dann mein Chef quasi vorher, als sie überlegt haben, wer kann jetzt als nächstes die Grundlagen Elektrotechnik machen, da hat er gesagt, die hält auf jeden Fall, ich hieß halt mal als Engel, also die ist Frau Engel, die hält Frau Engel auf jeden Fall. Die muss lernen, vor sehr vielen Männern zu sprechen, die ihr vielleicht auch nicht wohlgesonnen sind. Und genau, und dann habe ich also quasi angefangen und sofort mit Grundlagen Elektrotechnik, das waren damals 350 Studierende in Dortmund und in Hörsaal. Und vor der ersten Übung, ich weiß nicht, wie oft ich auf Toilette gerannt bin, ich hatte wirklich Sorge, ich könnte die Übung gar nicht halten, weil ich vom Klo gar nicht runterkomme. Vor lauter Aufregung. Das war also diese Aufregung, als ich das erste Mal in den Hörsaal gehen musste und alle saßen da und natürlich war man vorbereitet, aber man hat ja Sorge, dass man, wer weiß, was gefragt wird, ne, und keine Antwort geben kann, wo ich heute denke, meine Güte, wenn mich einer was fragt und ich weiß keine Antwort, ja, dann sage ich bis nächste Woche, mache ich mir Gedanken darüber. Aber das hat man ja am Anfang nicht. Man denkt ja am Anfang, man muss das alles perfekt machen. Ne? Ja, aber ich habe die Übung geliebt, tatsächlich hinterher. Also das Erste, wie gesagt, diesen allerersten in den Hörsaal reingehen, das fand ich ganz, ganz furchtbar. Aber im Grunde genommen hat mein Chef damals recht gehabt, ich musste das mal machen, damit es irgendwann total selbstverständlich ist. Das ist einfach, inzwischen betrete ich den Hörsaal und bin nicht aufgeregt, weil, nö, das ist einfach, das ist der Alltag. Schon spannend. Das ist immer schön, so zurückzudenken. Schön, dieser Podcast.
Sehr schön, freut mich.
Ja.
Ich kann mich nur daran erinnern, als ich meine Bachelorarbeit verteidigen musste, das hatten die einem vorher nicht gesagt, das war ein bisschen gemein, da musste man auch vor so einer Lehrveranstaltung, es waren aber nur 30 Leute oder so, ne?
Ja, ja.
Und dann musste man da, und dann war man ja so aufgeregt und es war ja so furchtbar und das war dann ganz niedlich und irgendwann später bei der Arbeit durfte ich mal, also es war bevor ich an der Uni war, auf so einer Konferenz auch vor 300 Leuten sprechen oder 200 oder so. Da war ich auch aufgeregt ohne Ende, aber als man das überlebt hat.
Genau. Und das ist das Schöne. Da erinnert man sich dann später ja zurück, wenn wieder eine Situation kommt, denke ich, Moment, aber das habe ich doch auch überlebt. Ne? Und dann, das hilft dann. Da kann ich noch was Aufregendes erzählen. Das war noch aus meiner Studienzeit. Wir hatten damals nicht Bachelor-Masterarbeit, sondern Studienarbeit, Diplomarbeit. Und ich hatte meine Studienarbeit fertig, wie gesagt, auch in der Hochspannungstechnik. Und dann hatten die beiden wissenschaftlichen Mitarbeiter, wollten mit den Ergebnissen auf eine Tagung fahren und haben mich gefragt, ob ich auch mitfahren wollte. Und habe ich gesagt, klar, ne, gerne. Also bin ich da mitgefahren, war in Würzburg, weiß ich noch genau. Und dann am Morgen, als es dann zum zweiten oder dritten Tagungstag ging, da sagte der eine, wir hatten gefrühstückt und am Ende vom Frühstück sagt der eine zum anderen, jetzt können wir es ihr ja sagen. Ich sage, wieso, was denn? Ja, wir haben doch den Messeaufbau mit, der aus seiner Studienarbeit entstanden ist, und du wirst den vorstellen. Also es war echt gut, dass mir das vorher nicht gesagt hätte. Ich glaube, ich hätte nicht geschlafen und ich hätte mir wer weiß was für Gedanken gemacht. Aber in dem Moment war gar keine Zeit mehr. Und eigentlich haben die es gut gemacht, weil die wussten ja genau, ich bin im Thema. Ich kann was dazu sagen. Das war also kein Problem. Und ja, manchmal ist gar nicht verkehrt, wenn man ins kalte Wasser geschubst wird. Obwohl ich glaube, ich würde es mit meinen Mitarbeitern oder Studenten nicht machen. Weil das ist schon, da muss man auch gucken. Es kann ja auch sein, dass derjenige zusammenbricht.
Obwohl ich glaube, da hat man ein Gefühl, ob derjenige das kann oder
Und das sind so Situationen tatsächlich, wo man sich jetzt noch gut dran erinnern kann und an denen man wächst tatsächlich.
Ich finde auch, wenn du quasi das einmal so überlebt hast, dann ist auch die Nervosität, also weiß ich nicht, das ist so für die nächsten Male weg, das ist so ein Schlüsselmoment, wo du dir so denkst.
Ist nicht mehr dasselbe und die Nervosität kommt erst wieder, wenn man das nächste Mal seine Komfortzone verlässt.
Nach deiner Promotion hast du als Oberingenieurin im Bereich der Hochspannungstechnik und auch in Projekten der elektrischen Energietechnik dann ja quasi gearbeitet.
Ja.
Und da ist die Frage, welches Projekt oder welches Ereignis ist dir so besonders in Erinnerung geblieben? Was war besonders spannend? Magst du davon was berichten? Kannst du davon was berichten?
Ja, ich erzähle vielleicht mal, wie ich zu der Stelle gekommen bin. Weil auch da, ich muss vorne weiter von anfangen. Wir hatten, gab überhaupt am Lehrstuhl vor mir zwei O-Ingenieure, die ich beide in meiner Studienzeit und Promotionszeit kennengelernt hatte. Der erste war ein absoluter Freak, den konnte man fragen, was man wollte, der wusste einfach alles. Also ja, jedes technische Detail, wenn man irgendwas nicht verstand, man ging zu Holger, der wusste das, ja. Wahnsinn. Also das war eine Wahnsinns-Koryphäe. Der zweite, der darauf folgte, war vom Typ her anders, aber der konnte unglaublich gut Themen zusammenführen. Also da habe ich beobachtet, wie der Firmen zusammenbrachte, um Projekte gemeinsam zu entwickeln, habe das also beobachtet. Und für mich war, wie ich das vorhin schon bei der Promotion erzählt habe, war das für mich auch nie die Frage, ob ich Oberingenieurin werden könnte. Weil einfach, die hatten beide, bei denen habe ich beide Sachen beobachtet, wo ich gedacht habe, das bin ich überhaupt nicht, das kann ich auch nicht. So, ne? Hab das aber gar nicht bewusst gedacht, sondern einfach, das war deshalb gar nicht auf dem Schirm. So. Und dann, das muss so ein halbes Jahr vor meiner Promotion gewesen sein, hat mich mein Chef angesprochen, ob ich da Interesse an der Stelle hätte. Und ich weiß noch, ich habe ihm erstmal gesagt, müsste ich drüber nachdenken. Und ich bin nach Hause gefahren und hab wirklich geheult. Hab zu meinem Mann gesagt, der denkt, ich kann das, aber ich kann das nicht. Wie sage ich dem das jetzt? Der weiß nicht, dass ich das nicht kann. Und wie komme ich da jetzt wieder raus? Und der hat das Gleiche gesagt, was damals meine Eltern gesagt haben. Wenn der dir das nicht zutrauen würde, der kennt dich. Du arbeitest jetzt seit 5 Jahren bei dem vorher, 3 Jahre als Student, der kennt dich. Wenn er das nicht zutrauen würde, wird er dich nicht fragen. Und ich habe dann wirklich zugesagt, aber mit dem vollen Bewusstsein, das ist nicht meine Stelle. Das kann ich. Ich kann nicht Fragen beantworten wie Holger und ich kann auch nicht so wie Hartwig das. Also ne. Und auch da habe ich wieder gedacht, mir fehlten quasi Vorbilder, die mir ähnlicher gewesen wären. Ob sie jetzt weibliche Vorbilder hätten sein müssen, weiß ich gar nicht. Aber die mir ähnlicher gewesen wären. Und ich weiß, dass ich die erste Zeit dann probiert habe, den ersten konnte ich nicht imitieren, den zweiten zu imitieren quasi. Aber ziemlich schnell gemerkt habe, nein, das bin ich gar nicht. Das bin ich nicht. Und habe dann einfach es so gemacht, wie ich gedacht habe, wie ich es mache, was zu mir passte. Und deshalb war ich eine ganz andere Oberingenieurin als die Männer vor mir. Klar, auch weil ich eine Frau war. ich habe sehr, sehr viele Projekte eingeworben. Also wir hatten in der Zeit tatsächlich so viele Mitarbeitende wie vorher nicht. Und ja, ich habe, glaube ich, die Atmosphäre anders geprägt als Oberingenieure vor mir und eben nicht dieses differenzierte Fachliche, was ich mitgebracht habe, sondern das mitgebracht, was ich hatte. Ne? Und also insofern rückblickend, es war genau meine Stelle, weil mir auch genau diese Abwechslung große Spaß gemacht hat, eben mit Firmen zusammen, mit unterschiedlichen Firmen zusammen, mit unterschiedlichen Themen in Kontakt zu kommen, aber immer wieder zu gucken, was können wir aus dem Bereich der Hochspannungstechnik, das war ja der eine Teil, der andere Teil war EMV, den wir im Lehrstuhl hatten, was können wir mit unserem Equipment, mit unserem Know-how, was wir haben, was können wir da beitragen in den Projekten und dann ist ja quasi, ja, wie heute auch noch die Lehrstuhlarbeit dann zu gucken, wie kann man Anträge stellen, wie bekommt man die durch. Und ja, da kann ich eine schöne Situation erzählen. Es war ein DFG-Antrag im Rahmen eines, war das Sonderforschungs? Nee, kein Sonderforschung. Das war ein Schwerpunktprogramm, im Rahmen eines Schwerpunktprogramms. Und wir waren ein bisschen Außenseiter, weil ging eigentlich um Leistungshalbleiter. Und wir waren in dem Bereich Außenseiter, weil wir gar nicht so die Leistungshalbleiter an sich geguckt haben, sondern geguckt haben, diese Teilentladungen, von denen ich vorhin gesprochen habe, inwiefern schädigen die Materialien innerhalb der Leistungshalbleiter. Das war noch gar nicht untersucht worden. Und da hatten wir dann Anträge zugeschrieben. Und damals war das, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist in diesem Forschungsschwerpunktprogramm. Es wurden alle eingeladen, die Anträge eingereicht hatten und mussten voreinander vorstellen und mussten sich untereinander befragen. Es war also quasi ein sich gegenseitig behacken. Und mein Chef überließ solche Vorstellungen gerne mir und sagte dann, Frau Timm, Sie stellen das dann vor. War auch okay für mich. Dann saßen wir dort und die ersten fingen an vorzustellen. Und dann beugte er sich zu mir rüber und sagt, Frau Temm, wir haben hier überhaupt keine Chance. Da habe ich nur gedacht, danke auch. Ja, aber wir hatten eine Chance. Wir haben die Projekte und auch die Verlängerung entsprechend durchbekommen, weil wir eben so ein bisschen exotisch waren, aber anschlussfähig für die anderen. Ne? Das ist mir noch so in Erinnerung geblieben, auch dieses Erfolgserlebnis. Obwohl er wirklich gedacht hat, das wird nichts, so ihm dann doch zu zeigen, wohl. Wohl, das geht nämlich.
Ja, sehr cool.
Wobei er mich ansonsten sehr gefördert hat. Und auch, also das war tatsächlich, das kam so aus ihm raus einfach. Ich glaube, hätte er näher drüber nachgedacht, hätte er mir das auch nicht gesagt, direkt bevor ich vortrage. Aber ja, genau.
Aber manchmal spornt einen das ja auch an und dann treibt einen
ja,
das dann
doch tatsächlich, das ist jetzt erst recht. Ja, ja.
So, jetzt zeige ich es dir, aber ich kann das, ich mache das.
Genau.
Aber hast du in der Zeit dann auch gemerkt, dass dir so ein bisschen das Vermitteln von Wissen und die Lehre fehlt? Oder wie kam der Wunsch, dass du gesagt hast, oh, du möchtest wieder zurück an die Uni?
Ja, das kam ja deutlich später. Also ich bin ja erst dann in Familienzeit gegangen. Und in der Zeit, ich habe, bevor ich dann in Familienzeit gegangen bin, habe ich überall, ich hatte ja durch die Oberingenieurszeit viele Firmenkontakte und ich habe überall gestreut, pass mal auf, die nächste Zeit, erstmal, das muss man ja heutzutage sagen, damals war überhaupt nicht die Diskussion, ob ich in Teilzeit zurückkommen kann. Das gab's nicht. Also ich war Oberingenieurin und es war auch gar nicht die Diskussion, ob ich Vollzeit zurückkomme. Das kann man sich jetzt heute gar nicht vorstellen, ne? Es war einfach klar, ich bin jetzt schwanger und damit, ja, muss man gucken, wer der Nachfolger wird. So war das damals. Ja, und deshalb habe ich überall gestreut und gesagt, pass mal auf, die nächste Zeit arbeite ich von zu Hause aus. Wenn ihr irgendwelche Projekte habt, wo ich von zu Hause aus machen kann, entweder Literaturrecherche, Auswertung von Daten, irgendwie, wo ich meine Expertise einbringen kann, ihr kennt meine Expertise, dann gebt mir die Projekte. Und ich kann auch zu Abschlusspräsentationen oder Erstgesprächen kommen, das muss ich halt nur planen. Ne? Das muss nur geplant werden. Genau, und in der Zeit, nee, und dann ist nämlich noch spannend, als ich mich dann verabschiedet habe von meinem Chef, hat er gesagt, Frau Temm, für Sie wäre eigentlich ideal eine Professur Didaktik der Technik, aber sowas haben wir hier in Dortmund nicht. Das waren seine Abschiedsworte quasi, wo ich dann noch gedacht habe, hat er recht. Also im Grunde genommen dieses Vermitteln, das ist mir schon aufgefallen, auch in der Oberingenieurzeit, dass das was ist, was mir Spaß macht. Also ich habe damals auch im Rahmen von, Erasmus war das, in Rumänien eine Gastvorlesung gehalten und gemerkt, das macht mir total Spaß. Ne? Also auch gerade einer besonderen Zielgruppe Dinge zu erklären. Ich hatte damals fürs Berufskolleg tatsächlich, sollten wir eine im Rahmen von Blitzschutz eine auch praktische Übung, aber auch verbunden mit Theorie entwickeln als Fortbildungskurs. Das habe ich vorbereitet und durchgeführt und gemerkt, das ist was mich wirklich total auch begeistert. Also es hätte mich Hochspannungstechnik auch begeistert. Aber ich hatte selber tatsächlich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht auf dem Schirm, dass eine Professur was für mich sein könnte. Auf die Idee bin ich erst gekommen. Ja, weil mich auf die Idee gekommen. Ich bin angesprochen worden. Also ich habe vorher wohl schon Lehraufträge gemacht. Ich habe ja von meinem Mentor schon mal gesprochen, den ich während der Promotionszeit hatte. Der war inzwischen Professor in Braunschweig und hat mich auf einer Tagung, die ich moderiert hatte, angesprochen, ob ich mir einen Lehrauftrag vorstellen könnte in der Hochspannungstechnik. Und da habe ich gedacht, und er sagt, können wir als Block machen, also du kommst irgendwie alle 2 Wochen nur und wir können uns auch zeitlich nach dir richten. Und das kriegt man mit Kindern ja immer gut organisiert, ne? Wenn ganz klar ist, zu welchen Zeiten man weg ist. Und dann habe ich dort den Lehrauftrag gemacht. Und das hörte ein anderer ehemaliger Promovent, den ich aber gar nicht persönlich kannte, der an der Fachhochschule in Hannover Professor war. Und der hat mich angerufen und gesagt, pass mal auf, hier wird eine Professur ausgeschrieben im Bereich, das war im Energietechnikbereich. Aber keine allgemeine Energietechnik, egal. Es war auf jeden Fall ein Thema, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht könnte das was sein. Dann haben wir noch überlegt zu Hause, wie machen wir das? Klar war, wir können nicht komplett umziehen und ich würde auch nicht jeden Tag fahren, haben gedacht, okay, wenn man die Lehre irgendwie auf 2, maximal 3 Tage, vielleicht erstmal 2 Tage, dann 3 Tage, dann könnte ich mir vorstellen, mich da beworben. Und dann kam überhaupt die Idee erstmal, oder da habe ich mich näher damit beschäftigt, ja, das könnte was für mich sein. Und habe daraufhin Stellenausschreibung gesichtet und überhaupt die Augen offen gehalten. Und dann kann ich mich daran den Moment erinnern, als ich die Ausschreibung von Paderborn sah. Juniorprofessur Technikdidaktik. Das habe ich gelesen und in dem Moment kribbelte das im ganzen Körper, weil ich gedacht habe, das ist es.
Das ist meine Stelle.
Das ist es, ja. Und habe dann aber gelesen, was für Anforderungen waren. Und da habe ich gedacht, ja, okay, das erfülle ich nicht. Ich habe das Klassische gemacht, was die Forschung sagt, was Frauen machen. Wenn sie nicht 100% einer Stellenausschreibung erfüllen, dann denken sie, ha, ist die Stelle nichts. Ja, ich habe sie Gott sei Dank abends meinem Mann gezeigt und habe gesagt, guck mal, wie findest du das hier? Das und das und das bringe ich ja so nicht direkt mit. Wo er mich auch angeguckt und gesagt hat, hä, das ist deine Stelle. So. Ja, also ich hatte nicht seine Überzeugung, habe aber gedacht, ich bewerbe mich und habe mich dann vorbereitet. Ich glaube, ich habe mich noch nie so intensiv mit neuen Themen beschäftigt, wie in den 3 Monaten, wo ich mich auf das Vorstellungsgespräch vorbereitet habe. Also ich habe ganz, ganz viel mit Leuten gesprochen, die selber am Berufskolleg sind, um da in das Thema reinzukommen, weil das war nicht mein Thema. Ja, ich war ja nie selber am Berufskolleg und ich sollte dann Berufskollegslehrer ausbilden. Also habe da ohne Ende gelesen, gesprochen, recherchiert. Und das habe ich wohl besser gemacht als die anderen Bewerber. Und deshalb habe ich dann erstmal die Stelle bekommen, ja.
Vielleicht, um die Zuhörer einmal abzuholen. Technikdidaktik, ich glaube, über das Wort Technik stolpert man jetzt nicht so, aber bei Didaktik ist das vielleicht nicht so klar. Wie würdest du das jetzt, sag ich mal, definieren, beschreiben? Was macht ihr? Was macht die Forschung? Also, worauf fokussiert sich die Forschung in der Technikdidaktik?
Ja. Um das zu erklären, sage ich immer erst, was ist Didaktik überhaupt? Das ist die Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens. Und damit ist alles gesagt und ganz viel gesagt. Theorie und Praxis heißt also, es gehört beides dazu. Ja, es ist nicht nur ein rein theoretisches Konstrukt, was man irgendwie weiterspinnt, sondern es wird auch immer empirisch untersucht, ob entsprechend, wenn man was sich überlegt, aus Theorien ableitet und dann umsetzt in bestimmte, sagen Sie, Unterrichtseinheiten oder bestimmte neue innovative Medien. Und dann geht es immer darum, in der Praxis das auch nachzuweisen, was die Theorie ableitet. Also Theorie und Praxis. Und dann des Lehrens und Lernens. Das heißt, von der Didaktik her schaut man sich beides an. Man guckt sich die Persönlichkeit des Lehrenden an oder auch, ja, mit allem, was dazugehört. Und aber auch die Seite des Lernenden. Was ist die Zielgruppe? Für wen wird es denn vorbereitet? Zu welcher Tageszeit wird es vorbereitet? Das fließt da alles rein. Was beeinflusst den Lernenden und was beeinflusst damit den Lernprozess? Aber auch, was beeinflusst das, die Beziehung zwischen Lehrendem und Lernenden beim Lernprozess? So, das ist erstmal allgemein Didaktik. So, und Technikdidaktik macht das eben für Technik. Alles, was das ist von bis, das ist von das rein mechanisch über Automatisierung, über Robotik bis hin zu VR, AR-Anwendungen. Also allgemein technische Fragestellung, und es geht bei uns in der Technikdidaktik immer darum, die entweder anwenden zu können, andere zu befähigen, sie anwenden zu können oder verstehen zu können. Und am besten noch in der Kombination.
Also das ist ja quasi immer wirklich breit aufgestellt. Also es wird ja quasi nie langweilig, weil man immer eine andere Komponente mit dazu hat.
Ja, das ist auch das Schöne tatsächlich. Dass immer, es kommen schon mal Anfragen, wo ich denke, oh, das haben wir noch nie gemacht. Wo ich dann denke, aber warum eigentlich nicht? Und dann probiert man es mal aus und sagt, kann demjenigen nur sagen, wo die Anfrage herkommt. Ja, da haben wir jetzt aktuell in dem Schwerpunkt keine Expertise, aber die können wir aufbauen. Und wie wir es dann untersuchen von der Wirksamkeit her, diese Methodik bleibt ja gleich. Ich vergleiche das immer so ein bisschen in der Elektrotechnik, da wird ja auch gemessen. Messgrößen gemessen. Und unsere Messgrößen in der Didaktik sind oft Interviews, die ich dann auswerte, oder Fragebögen, die ich auswerte, und damit messe ich auch. Und auch da gibt es bestimmte Regeln. Auch da muss ich mich erstmal einarbeiten. Wie benutze ich welches Messinstrument? Was ist überhaupt geeignet dafür? Das ist schon recht vergleichbar, auch wenn die Messung an sich, wenn man sich diese von außen anguckt, ganz anders aussieht. Ja, weil einmal sitze ich am Tisch und führe ein Interview und zeichne das auf und muss hinterher auswerten. Und das andere Mal habe ich halt ein Oszilloskop und gucke mir ein Signal an. Ja, es sieht anders aus, aber im Grunde genommen messen wir genauso. Wirksamkeiten, dann Lernwirksamkeit, Motivation, Interesse. Das sind so Dinge, die wir spannend finden in der Technikdidaktik.
Ist denn ein Forschungsgebiet oder eine Fragestellung, wo du sagst, boah, die begeistert mich wirklich persönlich nochmal besonders? Im Bereich der Technikdidaktik, also
ja, tatsächlich, das ist der Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule. Was da passiert, Forschung zeigt, was da passiert, also, oder ich glaube, das kennen viele auch aus ihrem Bekanntenkreis, Familie. Viertklässler sind noch begeistert beim Sachunterricht dabei und experimentieren total gerne, überlegen total gerne, stellen Hypothesen auf, was passieren könnte. Und zwei Jahre später, die gleichen Kinder sitzen im Physikunterricht und sind gelangweilt und fühlen sich nicht abgeholt oder haben kein Interesse mehr. So sieht's aus. Und diesen Übergang, wie man den unterstützen kann, das haben wir uns in einem Forschungsprojekt genauer überlegt. Das Interessante ist, zu Beginn, als wir den Antrag geschrieben haben, haben wir gedacht, wir müssen Module gestalten, sodass die Schüler und Schülerinnen Workshops bekommen, um quasi, ich sage mal, bei der Stange gehalten zu werden. Und haben überlegt, wie müssen solche Module denn aussehen? Und dann haben wir gedacht, nee, einzelne Module helfen da gar nicht. Wir brauchen irgendwie sowas wie so einen bunten Blumenstrauß, wo einfach ganz viele verschiedene Anlässe sind und Kinder sich das raussuchen können oder die Eltern der Kinder das raussuchen können, was für sie gerade passt. Und rausgekommen ist so ein Forscherheft zum Thema verschiedene Nachhaltigkeitsziele. Und in dem Heft drin sind entweder Lernorte genauer beschrieben, auch mit kleinen Aufgaben, wo man, nehmen wir das Schülerlabor, ja, wo man mit der Klasse hingehen kann und etwas durchführen kann, oder aber wo man als Einzelperson hingehen kann, um Workshops durchzuführen, oder aber, und das als dritte Komponente, wo man einfach zu Hause dem gleichen Thema mit bestimmten Experimenten nachgehen kann. Und aus diesem Dreiklang, so dieses entweder Man geht als Klasse hin, darauf haben die Schüler und Schülerinnen wenig Einfluss, außer sie nerven ihren Physiklehrer. Ich habe gehört, man kann da im Schülerlaubau mit der VR-Brille oder so. Und können wir das nicht auch mal machen vor den Ferien? Sonst haben die wenig Einfluss drauf. Auch wenn sie am Wochenende irgendwo weiter weggebracht werden müssen, dann sind sie abhängig von ihren Eltern quasi. Aber das Zuhause-Experimentieren, das können sie alle. Und aus diesem Dreiklang haben wir quasi zu verschiedenen Themen was zusammengestellt. Verteilen das jetzt in Grundschulen und weiterführenden Schulen. Und die Idee ist, dass quasi Viertklässler ein, zwei, vielleicht 3 Jahre mit diesem Heft arbeiten. Und es ist sie quasi begleitet und damit diese Lücke, die entsteht. Wir haben nämlich festgestellt, in der 5. und 6. haben die wenigsten Kinder überhaupt Physik und Chemie. Da ist tatsächlich eine Lücke, die entsteht. Das heißt, da ist auch kein Physik- oder Chemielehrer, der mit denen ins Schülerlabor geht oder zu anderen Anlässen, weil einfach gar kein Physik- und Chemielehrer da ist. Und um diese Lücke zu schließen, haben wir gedacht, dann nehmen wir dieses Heft, wo eben auch Dinge da sind, wo sie als Privatperson, als Familie mit Familien hingehen können oder in den Ferien, als Ferienprogramm. Genau, und das finde ich schon sehr spannend, genau dieses Alter da eben die zu helfen mit, diese Lücke zu schließen oder eine Flamme, ich beschreibe es mir so, eine Flamme, die am Brennen hält, ne, wo man, oder ein Feuer, wo man immer Holz nochmal nachlegen muss, wo man dranbleiben muss, sonst geht's aus. Und das wieder neu anzumachen, also wer schon mal versucht hat, so Holzscheite neu anzuzünden, das ist aufwendig, aber es am Brennen zu halten, ne, das ist mit weniger Aufwand, aber das muss regelmäßig passieren. Und quasi dieser Übergang, den finde ich schon sehr spannend, ja.
Wenn du jetzt einmal auf das gesamte Feld blickst, welche Herausforderungen siehst du aktuell beim Lehren und Lernen in den Ingenieurswissenschaften?
War ja vorhin in der Einstiegsfrage, was ich lieber habe, ob ich Hörsaal oder Seminar, und da habe ich sofort gesagt Seminar, weil im Seminar kann ich ganz anders arbeiten. Viele meiner Seminare mache ich nach dem Flipped Classroom Prinzip. Das heißt, wir bereiten Materialien vor, vertonte Folien, Videolinks, Texte und sagen den Studierenden, beim nächsten Termin wird das und das Thema sein, ihr müsst euch das vorher angucken. Die müssen auch, weil es wirklich wichtig ist, dass sie sich vorher damit beschäftigen, einen kurzen Test dazu machen, dass wir einmal sehen können, ja, wo sie haben sich damit beschäftigt, weil dann, wenn wir zusammen sind, die 1,5 Stunden, wird das dann angewendet. Das heißt, es wird nicht nochmal vorgekaut oder so. Sie können natürlich Fragen stellen, wenn Sie Fragen haben, das können Sie auch jederzeit über Panda, aber Sie sollen das anwenden, sollen überlegen, was hat das mit mir persönlich zu tun, was hat das mit der Unterrichtsvorbereitung zu tun, und das macht von der Lehre her viel mehr Spaß für den Lehrenden und für die Lernenden. Die lernen dadurch ganz anders. Und da habe ich tatsächlich keine Idee, wie man das zum Beispiel, ich halte ja auch Grundlagen Elektrotechnik für Maschinenbau, wie man das in einer großen Veranstaltung, wo man ja tatsächlich auch erstmal die Grundlagen vermitteln muss, wie man das da machen könnte. Da habe ich keine Idee. Und das wäre toll, wenn man da nochmal mehr hinkommen würde. Dass man das, wo ich sehe, in kleineren Seminaren genauso funktioniert das Lernen besser und motivierter, als wenn ich im Hörsaal vorne stehe, selbst wenn ich zwischendurch Pingo mache und Kahoot-Quiz mache. Ja, das sind alles wichtige Bausteine und es ist besser, als es nicht zu tun, ohne Frage. Aber es ist noch nicht das, wo ich denke, und das wäre jetzt wirklich gelungene Veranstaltung, didaktisch gesehen.
Ich habe gesehen, du bietest auch das Modul Lernstrategien für Ingenieurinnen und Ingenieure an. Was steckt denn hinter dem Modul und wie darf ich mir das konkret vorstellen?
genau, das ist entstanden aus einer Nachfrage aus dem Maschinenbau, die gesagt haben, wir möchten mal so im ersten Semester ein Modul haben, dass die Studierenden erstmal lernen zu lernen. Und so hieß das anfangs auch, lernen, was einem wirklich nicht leicht über die Zunge geht. Und da haben wir damals zusammen überlegt, was sind denn Themen? Habe ich damals eine Masterarbeit zu vergeben, das war eine Masterstudentin Lehramt Maschinenbau. Und die hat geschaut, was brauchen die denn überhaupt? Und da geht es unter anderem dazu darum, wie gestalte ich eine Vorlesungsmitschrift? Also wie fasse ich zusammen solche Dinge? Und das wird immer, das ganze Seminar ist so aufgebaut, es wird theoretisch vermittelt. Oder vermittelt ist gut. Auch das geht, läuft über E-Learning. Dass man sich das erstmal anschaut, was sind denn da die Grundlagen? Und dann im Präsenztermin wird es angewendet auf ganz konkrete Sachen, die jetzt gerade im Studium anliegen. Das Dumme ist, dass bei uns im Institut Elektrotechnik das Interesse an diesem Kurs ganz gering ist. Im Maschinenbau ist das Interesse deutlich größer. Die haben immer so 30 Studierende, die daran teilnehmen. Bei uns hat er mehrfach jetzt schon nicht stattgefunden und deshalb sind wir einen anderen Weg gegangen. Und unser Kaltschau-Fellow, die Vera, hat nämlich jetzt das mal ein Konzentrat daraus innerhalb der Get-B-Übung angeboten, weil sie gesagt hat, okay, da ist man jetzt vor der zweiten Prüfungsphase. Es ging auch darum zu lernen, also ne, Wiederholung, wie wichtig Wiederholungen sind, wie man Lernen plant, überhaupt strategisch Lernen zu planen, wie man sich so einen Zeitplan erstellt, was realistisch ist und solche Aspekte sind drin, was ist noch drin, wie das Gehirn lernt, was dem förderlich ist. Das ist jetzt gerade das, was mir spontan einfällt. Genau, aber es geht immer auch da in dem Kurs darum, die Theorie dazu und es dann sofort anzuwenden auf den eigenen Lernplan, ne, dass sie wirklich für das eigene nächste Vorlesung freie Zeit planen, wann lerne ich was, wann habe ich Zeit zu lernen und wie teile ich mir die sinnvoll ein und gehe überhaupt strategisch sinnvoll vor.
Gibt es aus deiner Sicht eine Lerngewohnheit, die viele Studierende einfach unterschätzen oder bei denen, also bei der quasi das Lernen einfach unnötig schwer wird, weil man diese Lerngewohnheit hat?
Ja, das Bulimie-Lernen vor der Prüfung, wenn man das ganze Semester leider nicht mitgelernt hat. Also dann, das ist, viele Studierende merken das ja dann spätestens im ersten Prüfungsabschnitt, dass es eigentlich gar nicht geht, dass man sich das vorher alles reinhaut. Und vor allen Dingen, wie viel mehr es bringt, wenn man wenigstens ein bisschen während der Vorlesung dabei bleibt, weil nur dann versteht man ja ab der dritten, vierten Woche noch was. Wenn man nicht dabei bleibt und Dinge wiederholt oder wenigstens, wenn irgendwo Lücken entstanden sind, versucht, die aufzufüllen, dann wird man ja abgehängt und muss dann tatsächlich alles vor der Prüfung. Und erstens, ja, es ist schade um die Nächte, die man dann durchlernt oder es ist wirklich uneffektiv, so zu lernen. Und zweitens hat man ganz, ganz viel dann vergessen. Ne, das geht ja genauso schnell, wie es reingeht, in den Kopf geht's wieder raus und ist damit die nächsten Jahre nicht mehr zur Verfügung.
Also warst du dann früher eher ein kontinuierlicher Lerner und nicht so die Fraktion unter Druck entstehen Diamanten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die ersten Semester, Mathezettel habe ich immer regelmäßig gemacht. Die mussten wir auch abgeben. Da bin ich immer beigeblieben, weil das die größte Herausforderung der ersten Semester war. Und ich weiß noch genau, das war, wir hatten in einem, das muss das, sind fünfte, sechste Semester. Da haben wir alle Grundlagenfächer gehabt, also alle, die man später vertiefen konnte. Und ich wusste, die werden alle nach einem Jahr geprüft und es sind fünf Stück. Und da war mir völlig klar, da muss ich während des Semesters intensiv mitlernen, um da irgendeine Chance zu haben, dass wirklich nach einem Jahr diese fünf Fächer, die alle über ein Jahr gehen, quasi zu machen. Und da habe ich richtig intensiv angefangen, während des Semesters auch zu wiederholen, teilweise mich sogar vorzubereiten auf eine Veranstaltung, ja. Das war, da hatte ich es dann begriffen, aber es war leider auch schon das fünfte Semester davor. Ich habe schon versucht, dass ich es verstanden habe, dass ich so weit blieb, dass ich es verstanden habe, aber dass ich intensiv gelernt habe während des Semesters. Nee, intensiv nicht, nein. Ich habe zugesehen, dass ich die Übungszettel verstand und dass ich folgen konnte.
Vielleicht so als kleiner Abschluss, wenn du heute einen Wunsch für Ingenieurinnen und Ingenieure für morgen quasi frei hast, welcher Wunsch wäre das? Was würdest du dir mitgeben? Gibt es vielleicht noch einen besonderen Tipp? Also so gleich zwei Fragen.
Gleich zwei Fragen, ein besonderer Tipp. Also ein Tipp, finde ich, den man generell gut brauchen kann, ist, andere kochen auch nur mit Wasser. Das ist tatsächlich, wenn man schon mal hinter Sachen guckt, wo man vorher denkt, eieiei, was machen die und was ist das bisschen, was ich mache dagegen? Und guckt man genau hin, denkt man schon mal, ach guck mal, das bisschen, was ich mache, ist deutlich strukturierter und irgendwie und sich da nicht bange machen zu lassen, sondern einfach seinen Weg zu gehen, ohne zu denken, dass das, was die anderen machen, besser ist. Ich glaube, ich tendiere da schon mal eher zu. Ich glaube, aber viele Menschen tendieren dazu. Insbesondere, weil es gibt Leute, die können sich unglaublich gut verkaufen, kochen aber auch nur mit Wasser.
Da musst du dir recht geben. Super. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Es war wirklich sehr schön und ja, vielen lieben Dank, liebe Katrin.
Danke, dass ich hier sein durfte. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Current Affairs, der Podcast des Instituts für Elektrotechnik unter der Leitung von Patricia Höfer an der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Julia Kirschbaum, Technik und Redaktion Yannick Greve, Sprecherin Yasemin Cengan. Ihnen gefällt Current Affairs? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da.